SRF 2 Kultur.
Was für ein Unterfangen. Poesie aus der Schweiz über einen Zeitraum hinweg von rund 100 Jahren versammelt eine neue Lyrik-Anthologie. Museum an der modernen Poesie in der Schweiz. So heißt die Zusammenstellung von Roger Perret, die jetzt Literaturredaktor Heini Vogler ins Studio gebracht hat. Ein umfangreiches Buch mit über 600 Seiten in schönstes Leinen gebunden. Heini Vogler, die meisten Leute lesen ja Lyrik, wenn überhaupt, entlang ihrer Muttersprache. Ist es denn überhaupt sinnvoll, Lyrik über die Sprachgrenzen hinweg zu versammeln?
Gut, ich weiß nicht, ob die meisten viele sind oder wenige, aber es hat ja nur Vorteile. Die anderen Landesgegenden können einem doch bereichern, die anderen Sprachen, Kulturen. Man sieht, was man gemeinsam hat, was uns vielleicht auch trennt. Also in der Literatur wird da etwas abgebildet, was auch in der Realität tagtäglich gelebt werden sollte, sage ich mal, ja. Das ist dann eine andere Frage, wie die Praxis aussieht. Aber ich glaube, Multikulturalität ist immer eine Chance.
Und haben Sie da Unerwartetes entdecken können?
Ja, es gibt Unerwartetes durchaus. Wenn wir vielleicht gleich beginnen mit Constance Schwarzlin Berbera, Schwarzlin, sagt man vielleicht auch. Das ist eine welsche Autorin aus dem Jura. Die hat um 1900 geschrieben und ist dann in eine Klinik gekommen, in die Waldau, und ist ein Analogon, also ein ähnlicher Fall wie andere Dichter, die wir da auch noch antreffen werden im Laufe dieses Gesprächs.
Constance Schwarzlin Berbera aus den Cahiers. Es ist dunkel, ganz dunkel. Es zu sehen vom Himmelfirmament ist Beweis davon, wie Himmel ist, zu sehen. Das Wort sehen vom Himmel hat nur ein Drittel. Es erschafft die Buchstaben. Es ist das P, Paradies.
Es klingt in meinen Ohren wie ein Text, der auch von heute sein könnte.
Das ist unglaublich modern, wenn man denkt, wie alt dieser Text ist. So hat die Moderne in der Schweizer Lyrik begonnen. Und das auch vom Optischen her sieht sie aus wie ein konkretes Gedicht. Also das nimmt ganz sehr viel vorweg, was nachher sich erst entwickelt hat, weiterentwickelt hat.
Und wann ist er genau entstanden?
Man weiß das ganz genaue Jahr nicht. Es gibt einfach Rückschlüsse. Sie war in dieser Klinik ab 1985 und dann muss man das ungefähr datieren, weil sie selbst hat es nicht datiert.
Dieses Gedicht von Constance Schwarzlin oder eben Schwarzlin steht am Anfang dieser Lyrikanthologie. Wie ist die denn aufgebaut, Heini Vogler?
Also die Anthologie ist thematisch gruppiert. Da kommen Themen wie Arbrüt zum Beispiel, wo eben diese Constance Schwarzlin Berbera, und es gibt aber auch rein thematische Gruppen wie Migration oder Reisen und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene thematische Klammern. Und das Interessante ist dann jeweils herauszufinden, zu suchen, was ist jetzt das Kriterium, dass dieses Gedicht unter dieses Motto gesetzt worden ist. Das ist anfänglich nicht immer ersichtlich.
Das nächste, was Sie mitgebracht haben, stammt von einem bekannteren Autor, von Robert Walser. Stammt das jetzt aus derselben Gruppe, wie das eben gehörte?
Genau, das ist jetzt zusammengeführt mit Constance Schwarzlin Berbera, und die sind ja auch zeitlich ganz eng beieinander, also auch wie Robert Walser, der um 1920 dann gedichtet hat.
Robert Walser, Beiseit. Ich mache meinen Gang, der führt ein Stückchen weit und heim. Dann ohne Klang und Wort bin ich beiseit.
Noch einer also, der im Abseits geschrieben hat, Robert Walser. Was hat Sie denn an diesem Text angesprochen?
Also der Vorgang einer Reduktion, einer Flucht aus der Welt in, sag ich mal, Abseits, vielleicht auch in den Tod, der wendet sich ab, beiseit. Also das ist sehr schön beschrieben, wie einer, der vielleicht zum Sterben sich entschlossen hat, noch sich ausdrückt, ja.
Jetzt machen wir einen radikalen Sprung in dieser Anthologie in der modernen Poesie der Schweiz, nämlich in die Gegenwart, zu einem Kürzesgedicht von Elisabeth Wanderler-Deck.
Elisabeth Wanderler-Deck, das Gedicht. Maisfeld, knistern Sterne.
Und das war's auch schon wieder. Das Gedicht nennt Elisabeth Wanderler-Deck diese drei Wörter. Heini Vogler, ist das jetzt mutig oder ist das schon fast ein Bluff?
Ein Bluff ist es nicht, weil es ist logisch, die Autorin arbeitet so mit der Reduktion. Sie bringt also quasi den Fels so weit, dass nur noch das innerste Stück vorhanden ist, wenn man das mit einer Skulptur vergleicht. Und ich finde es schön, weil das Wichtige ist mir, dass die Sterne knistern. Ob im oder über dem Maisfeld, das muss man offen lassen. Aber dieses Bild der Sterne, die knistern, das hat doch was. Und wenn man im Maisfeld steht, ist das vielleicht noch intensiver als auf offener Ebene.
Und weshalb sie knistern, kann man sich auch noch fragen. Da stecken unerzählte Geschichten hinter diesen drei Wörtern. Und es geht auch noch kürzer. Nur gerade zwei Wörter braucht die junge Lyrikerin Nora Gomringer.
Nora Gomringer. Seitensprung. Ein Nachtnichts.
Ein Nachtnichts, ein Machtnichts vielleicht. Damit sind wir mitten in der Gegenwart der Schweizer Lyrik angekommen, versammelt in der neuen Anthologie von Roger Perret. Und darin werden wir gleich weiter stöbern auf SRF 2 Kultur.
Ankunft Dublin. Du musst die Leute nach dem Weg fragen. Weil sie schön werden beim Reden.
Ein Kurzgedicht von Klaus Merz zu finden in der neuen Lyrik-Anthologie Moderne Poesie in der Schweiz, zusammengestellt von Roger Perret. Bei mir im Studio ist Literaturredaktor Heini Vogler. Sie haben das schön gestaltete Buch mitgebracht. Es handelt sich hier um ein groß angelegtes Projekt. Lyrik aus der ganzen Schweiz, aus dem Zeitraum von über 100 Jahren, angefangen etwa um 1900. Nach welchen Kriterien hat Roger Perret denn die Texte, die Poesie für dieses Museum ausgewählt?
Man muss das herausdestillieren, weil er das nicht proklamiert hat. Aber ich denke, das erste Kriterium ist die eigene Lust an diesem Text. Also wie gut gefällt mir ein Text, die Originalität, Qualität letztlich, Relevanz sind sicher auch Kriterien. Wir haben auch die Subjektivität, die da im Spiel ist. Es wird durchaus Leute geben, die sagen, warum bin ich da nicht drin, Autoren? Oder andere sagen, der fällt, die fehlt. Also das ist immer eine Sache, wo derjenige, der das macht, einfach dann eine dicke Haut haben muss.
Da steht also kein kanonischer Anspruch dahinter. Aber ab wann gehört denn ein Autor oder eine Autorin zur Schweizer Literatur? Wie geht der Herausgeber da vor?
Das Hauptkriterium da wird sein, wo hat er seinen Lebensmittelpunkt oder die Autorin? Und wenn in der Schweiz Ausländerinnen leben, wie Dragica Rajcic, eine kroatische Autorin ursprünglich, die aber in St. Gallen lebt und schreibt, dann gehört die jetzt zur Schweizer Literatur. Er gemeindet sie sozusagen ein, was auch richtig ist, weil sie ein Teil ist von uns.
Das heißt, ein offenes Prinzip. In welchen Sprachen gibt es denn da Texte alles? Also Mundart ist auch dabei.
Mundart ist dabei und dann geht es bis Englisch, Spanisch, Jiddisch, glaube ich sogar. Also das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die eben einen so engen Bezug haben zur Schweiz, dass sie Aufnahme gefunden haben in diese Anthologie.
Dabei ist eine mehr als 600 Seiten starke Zusammenstellung herausgekommen. Besteht denn da nicht die Gefahr für den Leser, dass man von dieser Fülle erschlagen wird?
Ich glaube nicht, es ist ja niemand gezwungen, dieses Buch von A bis Z in einer Nacht zu lesen, sondern man kann es aufschlagen, wo man will, man kann suchen, man kann verwandtschaftliche Beziehungen finden. Es ist wirklich ein Lesebuch, das auch wie ein Bilderbuch ist, weil es eben auch noch Illustrationen hat. Also es gibt Gedichte, die in Verwandtschaft stehen zu Illustrationen, also Textstücke. Sozusagen. Also ich kann ein Beispiel sagen, Martin Disterli, der hat eine Farce geschrieben, ein Gedicht über Olten und hat das Ganze in eine seltsame Figur noch eingezeichnet, halb Wesen, halb nicht belebt.
Also ein Buch, in dem man sich im besten Sinn verlieren kann. Moderne Poesie in der Schweiz, so heißt diese Lyrik-Anthologie, herausgegeben von Roger Perret. Erschienen ist sie im Limmat Verlag. Finanziert hat sie das Mikrokulturprozent. Und wir hören daraus jetzt noch ein Gedicht aus der italienischsprachigen Schweiz vom erst kürzlich verstorbenen Dichter Giorgio Orelli.
Das Blau, das du vorziehst, kenne ich nicht. Allein in Ägypten hast du's gesehen. Und unser spärlicher Himmel behält es dir vor. Und weiter, dein Gelb nicht. Nicht vor Syzie oder Mimose, Ginster vielleicht, mit dem zähen Grün vor den Steinen, Kornelkirsche mit den zierlichen Schirmchen, Oder der neue Schmetterling, wie er auf einmal zurückkehrt, gelb flatternd und nicht mehr allein, wo frohgemut Eidechsen streifen um unsere sterblichen Hüllen.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon begrüßt sie Eva Pfierte. Der römischen Oper droht der Bankrott. Die Opera di Roma schreibt seit Jahren hohe Verluste, während die Zahl der Aufführungen abnimmt. Inzwischen beliefen sich die Verluste auf 9 Millionen Euro, wie italienische Medien berichten. In der Kritik steht insbesondere der Intendant der Römer Oper, Catello De Martino. De Martino war vom ehemaligen römischen Bürgermeister Gianni Alemanno zur Sanierung des Hauses eingesetzt worden. Unter ihm seien jedoch viele Ausgaben noch stärker gestiegen. Das italienische Kulturministerium will das Opernhaus nun unter Aufsicht eines Sonderverwalters stellen. Das Columba-Museum des Erzbistums Köln ist von deutschen Kunstkritikern zum Museum des Jahres 2013 gekürt worden. Das Columba-Museum zeichnet sich durch eine hervorragende Architektur aus und verfüge über eine qualitätvolle Sammlung, die den Bogen zwischen alter und zeitgenössischer Kunst spannt. Dies schreibt die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes. Geplant und erbaut wurde das puristisch anmutende Museum vom Schweizer Architekt Peter Zumthor. Das Museum besitzt Kunstwerke von der Spätantike bis zur Gegenwart. Italien hat eine neue Castingshow. In Masterpiece treten keine Sänger oder Tänzerinnen auf, sondern potenzielle Schriftsteller. Die literarische Castingshow läuft seit gestern auf dem italienischen Fernsehsender Rai Tre. Als Gewinn winkt die Veröffentlichung eines Buches. Die Sendungsmacher möchten mit Masterpiece das Metier des Schriftstellers bekannter machen. Außerdem sollen die Menschen in Italien zum Lesen bewegt werden. Laut einer Umfrage haben im letzten Jahr nur gerade 46% der Italienerinnen und Italiener ein Buch gelesen.
Seltsame Nachrichten aus Saudi-Arabien. Dort macht die Regierung Jagd auf Fremdarbeiter, um die Arbeitslosigkeit unter den eigenen Bürgern zu verringern. Doch die saudischen Bürger scheinen gar nicht interessiert zu sein an Arbeit. Mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung hat keine Arbeit und sucht auch keine. Maja Brändli hat für SRF 2 Kultur mit dem diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger über die Hintergründe gesprochen.
Jetzt sind das ungefähr 61% der saudischen Bevölkerung, die keine Arbeit sucht. Es gibt ja auch keinen Grund dazu offensichtlich. Warum jetzt will unbedingt die Regierung die Fremdarbeiter ausweisen? Die müssen ja dann die Arbeit machen.
Weil das System ganz allmählich nicht mehr funktioniert. Also das System, das jedem Saudi einen sozusagen einen Versorgungsjob anbietet. Das hängt damit zusammen, dass Saudi-Arabien seit Jahrzehnten ein enormes Bevölkerungswachstum hat. Eine typisch saudische Familie hat nach wie vor 5 bis 6 Kinder, sehr häufig. Und die Öleinnahmen wachsen nicht mehr. Die gehen tendenziell eher zurück. Und das heißt, man kann es sich schlicht nicht mehr erlauben, die Verwaltung beliebig aufzublähen und am Schluss Millionen und Millionen von Saudis dort zu versorgen. Das heißt, die Regierung macht seit einigen Jahren Druck auf ihre eigene Bevölkerung, ermuntert sie zumindest, Arbeit zu suchen, auch in der Privatwirtschaft, und will deswegen dort Arbeitsplätze freimachen, indem sie Firmen zwingt, nicht nur Ausländer anzustellen, sondern eben auch eine bestimmte saudische Quote von Leuten einzustellen. Das Problem ist nur, die meisten Saudis möchten nicht zu jenen Löhnen arbeiten, die ihnen angeboten werden. Ihr Arbeitswille ist, mal milde gesagt, nicht sehr ausgeprägt und oft fehlt es ihnen auch an der Qualifizierung für gewisse Aufgaben.
1 Million Ausländer hat das Land jetzt bereits verlassen, zumindest berichtet so die NZZ. 4 Millionen haben einen Pass beantragt und dann gibt es aber eine gigantische Zahl von Menschen, sogenannten Schwarzarbeitern, die untergetaucht ist. Warum sind die jetzt untergetaucht?
Weil sie im Land bleiben wollen. Sie möchten nicht ausgewiesen werden. Es ist sehr leicht in Saudi-Arabien, Leute, Ausländer auszuweisen. Das kann in den 24 Stunden erfolgen. Diese Leute möchten aber im Land bleiben. Nicht, weil es ihnen so gut gefällt, aber die wirtschaftlichen Verhältnisse für diese Leute, fast ausnahmslos Männer, ist immer noch besser als zu Hause. Vor allem, wenn sie aus Ländern wie Ägypten, aus Pakistan, aus Bangladesch, den Philippinen kommen. Sie verdienen doch noch ganz ordentlich in diesen Golfstaaten in Saudi-Arabien. Sie können fast nichts ausgeben. Es gibt ja kein Unterhaltungsprogramm, keine Kinos, kein Theater, fast nichts. Also sie können den großen Teil von dem, was sie verdienen, nach Hause schicken zu ihren Familien.
Jetzt sind diese ja untergetaucht, sie machen ihre Arbeit nicht mehr, das hat jetzt zu Unruhen geführt, die Müllabfuhr funktioniert nicht mehr, in den Spitälern, in den Schulen fehlt es jetzt am Personal. Das war ja nicht unbedingt, was die Regierung wollte.
Das war es sicher nicht. Das saudische Regime möchte ja nichts mehr als Ruhe und Ordnung im Land haben. Aber man merkt jetzt langsam, dass das Verhältnis zwischen Einheimischen und Gastarbeitern eben ganz grundsätzlich verkorkst ist, und zwar politisch, aber auch im zwischenmenschlichen, im persönlichen Bereich. Das ist ein konfliktträchtiges Verhältnis, wenn ein sehr, sehr großer Teil, in manchen Golfstaaten weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, in Saudi-Arabien wahrscheinlich etwa die Hälfte der Bevölkerung, Ausländer sind, aber weitgehend rechtlose Ausländer. Das entspricht einfach nicht einem heute üblichen, modernen Verhältnis von Gastarbeitern. Und das Problem ist eben im Gesetzbereich. Diese Leute sind de facto fast rechtlos, also Leibeigene im Grunde genommen. Sie sind auf einen Sponsor, auf einen Saudi angewiesen, der sie ins Land holt. Sie können dort aber auch nicht von einer Stelle zur anderen wechseln. Und es ist auch das zwischenmenschliche Verhältnis, das problematisch ist, weil die Saudis doch sehr stark auf die meisten Ausländer, außer auf westliche Elite-Ausländer, sage ich mal, herunterschauen und sie zum Teil auch sehr, sehr schlecht behandeln, um nicht zu sagen misshandeln.
Wohin schätzen Sie für dieser Weg der staatlich verordneten Saudisierung?
Im Moment, denke ich, führt dieser Weg in eine Sackgasse. Weil im Grunde ist ja die Überlegung der Regierung richtig. Irgendwann muss die eigene Bevölkerung in einem kompetitiven Umfeld sich bestätigen, arbeiten. Die Frauen wollen das übrigens eher noch als die Männer, aber die dürfen häufig nicht. Das ist auch ein weiteres Problem dort. Das Problem aber für die Saudis ist, dass oft die Voraussetzungen fehlen. Es fehlt der Wille, es fehlt die Mentalität zum Arbeiten, die Bequemlichkeit ist ausgeprägt und zwar viel ausgeprägter noch bei den saudischen Männern als bei den saudischen Frauen, die auch besser qualifiziert sind. Und es fehlen den Leuten oft auch die Ausbildung, die Qualifizierung für interessante Stellen. Und das heißt, man muss beim Bildungswesen ansetzen. Viel zu lange wurden die Leute, lernten, etwas zugespitzt gesagt, in den Schulen und Universitäten hauptsächlich beten und islamische Geschichte, aber viel zu wenig Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Dinge, die man konkret im Berufsleben anwenden kann. Also muss man auch dort umdenken, hat das auch vor, aber das geht sehr, sehr lange. Und inzwischen ist der Druck und eben dieser Gegensatz im Grunde genommen zwischen Saudis und Ausländern einfach gewaltig und führt auch immer öfters zu Eruptionen.
Für die einen war es eine mediale Treibjagd, für die anderen ein wichtiger Vorgang in einem demokratischen System. Der Skandal um Christian Wulff, der als deutscher Bundespräsident zurücktreten musste. Die juristische Aufarbeitung des Falls, die jetzt begonnen hat, wird noch eine Weile dauern. Was bleibt, ist die Grundsatzfrage. Wie entstehen Skandale? Wie schnell verpuffen sie wieder? Und was können sie bewirken? Tobias Feld.
Skandal ist nicht gleich Skandal. Kaum emporgestiegen, werden die meisten bereits nach kurzer Zeit wieder durch den Nächsten aus den Schlagzeilen verdrängt. Doch einige haben das Potenzial, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern und erweisen sich im Rückblick als Wegmarken der Geschichte. Wie schrieb der Soziologe Karl Otto Hondrich in seinem Standardwerk »Die Lust am Skandal«?
»Nichts ist den guten Sitten zuträglicher als der Skandal, vorausgesetzt er vollendet sich.«
So steht etwa Watergate bis heute für eine funktionierende Mediendemokratie. Merkelgate, Tashleygate oder Nipplegate. Kaum ein Aufreger kommt heutzutage ohne Rückgriff auf die Affäre um Missbräuche von Regierungsvollmachten in der Ära Nixon aus.
Da der Mensch ein Patzer ist, gibt es Skandale in allen Bereichen.
Sven Papke, Skandalforscher und Soziologe.
Von Wissenschaftsskandalen über Medienskandale bis hin zu medizinischen Skandalen oder Skandalen, wie wir gerade erlebt haben, des Finanzsystems. Insofern könnte man den Skandal jetzt systemtheoretisch gesprochen als eine Autoimmunreaktion verstehen, indem das System Fehlverhalten von Akteuren aufdeckt und dann in einem Prozess reinigt. Und insofern könnte man sagen, das System funktioniert noch.
Skandale seien nach den Worten des Soziologen Karl Otto Hondrich ein genialer Schachzug in der Entwicklung moderner Gesellschaften. Solange sie nicht allein für Auflage- und Einschaltquoten sorgten, sondern auch dem politischen Gegner nützten, müsse man sich um ihre Aufdeckung keine Sorgen machen. Diese Aufregungsökonomie gibt für Sven Papke allerdings auch Grund zur Sorge.
Da die Politik sich durch die Personalisierung zunehmend in ein Theater verwandelt, um auf dem knappen Markt der Aufmerksamkeit zu punkten.
Manch notorische Enthüllung besitzt denn auch nicht das Zeug zum wahren Skandal. Doch jeder Skandal zeugt von einer ungeheuren Wucht der öffentlichen Erregung. Auch wenn diese Wucht gesellschaftlich nichts zu verändern mag, zurück bleibt nicht selten ein lebenslänglich gezeichneter.
Die Macht der öffentlichen Empörung, wie sie dann auf einen Einzelnen einprasselt, ist, glaube ich, traumatisch.
Cliff Lehnen, Autor des Skandalsammelbandes »Die Macht öffentlicher Empörung«.
Gesellschaftlich gesehen ist diese Macht vielleicht gar nicht so groß. Gesellschaftlich gesehen sind es eher Pseudoprozesse, Pseudoereignisse, die dann auch schnell wieder vom Nächsten ersetzt werden.
Skandale sind hochmoralische Ereignisse. Sie sind die schärfste Waffe der vierten Macht im Staate der Medien. Gäbe es sie nicht, müssten sie erfunden werden. Skandalforscher Professor Sven Papke resümiert:
Dass erst mit der Aufklärung, vor allem im Laufe des 19. Jahrhunderts, mit der Ausweitung der Medien, eine ungeheure Skandalexplosion abgespielt hat. Ohne Skandale keine Demokratisierung der Moderne.
Auch der Prozess um Christian Wulff offenbart einen Mentalitätswandel in Deutschland. Momentan wird mit Eckart von Kläden gegen einen ehemaligen Kanzleramtsminister wegen seines nahtlosen Seitenwechsels in die Wirtschaft wegen Korruption ermittelt. Ein Novum in der deutschen Geschichte.
Tobias Feld über das Wesen des Skandals auf SRF 2 Kultur. Wir sehen die Bilder und trotzdem sind die Folgen schwer vorstellbar. Eine Stunde lang brach die Hölle los, danach war nichts mehr wie zuvor. Häuser in Trümmern, Gärten und Felder verwüstet, die Wälder nur noch Kleinholz. Auf den Philippinen müssen die Menschen ihr Leben wieder praktisch bei Null anfangen. Die internationale Hilfe ist jetzt angelaufen. Heute sammelt auch die Glückskette für die Betroffenen des Wirbelsturms. Seit heute früh um 6 Uhr nehmen Freiwillige in den SRG-Studios die Telefone ab. Andreas Müller-Crepon ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Studio Leutschenbach. Sie haben dort die Anrufe entgegengenommen. Was erlebt man denn als Freiwilliger am Telefon?
Das Lustigste heute Nachmittag war wohl der Mann, der angerufen hat, gesagt, jetzt musste ich gerade eine Vollbremsung machen, um auch noch zu spenden. Er saß also im Auto und hat spontan dann sein Spendenversprechen abgegeben. Aber es geht bis zu alten Leuten, die sagen, ja, ich habe selber ein oder zwei Kinder verloren durch Unfälle und weiß, wie es Menschen geht, die ihre toten Kinder auf den Armen tragen müssen. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Klassen, die anrufen. Also da kommt der Klassensprecher ans Telefon und sagt, wir haben gebrannte Mandeln gemacht, zum Beispiel in Winkel bei Bülach, und haben die verkauft und wir rechnen damit, dass wir 500 Franken reinbringen heute. Das ist also das ganze Spektrum der Zusagen. Man erlebt wirklich Geschichten am Telefon.
Da stehen also viele Motive dahinter zu spenden. Was ist denn der aktuelle Spendenstand zurzeit?
Zu den bereits zugesagten 7 Millionen Franken, die im Vorfeld schon auf dem Konto sind, kommen heute also mindestens noch mal 4,5 Millionen Franken dazu. Das ist der Stand bis gegen 4 Uhr. Und die Telefonleitungen sind ja bis 24 Uhr offen. Ich sage, on verra.
Und woher weiß ich denn, wenn ich spende, dass der Betrag auch wirklich den Leuten vor Ort zugute kommt, die ihn jetzt am dringendsten nötig haben?
Nun, die Glückskette ist ja eine Stiftung der SRG, die eng mit Hilfswerken zusammenarbeitet, die schon vor Ort sind, die also die Bedürfnisse kennen. Und das gesammelte Geld, das also jetzt an die 12 Hilfswerke, die vor Ort sind auf den Philippinen, geht, das fließt nicht sofort und alles auf einmal in die Hilfe. Das dauert manchmal über Jahre, dass dann verschiedene Projekte wieder überprüft werden und dann in Etappen das Geld gesprochen wird, sodass also immer geschaut wird, wie wird das Geld eingesetzt und lohnt es sich auch weiter in dieses Hilfsprojekt einzuspeisen, sodass dann nachhaltige Hilfe geleistet werden kann, gerade auch dort, wo Wiederaufbau nötig ist. Und auf den Philippinen muss man alles wieder aufbauen.
Vielen Dank, Andreas Müller-Crepon. Und wer spenden will, heute ist das noch bis um Mitternacht telefonisch möglich auf der Gratisnummer 0800 87 07 07. Ich wiederhole, 0800 87 07 07. Und auch im Internet auf srf.ch finden Sie den Weg zum entsprechenden Postkonto oder natürlich auf der Seite der Glückskette direkt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.